Liebe Fußballfreundinnen und liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zur 92. Folge des Buwegebabbels, dem Waldhof-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Thorsten Hof und mir zugeschaltet ist heute mein Kollege Alexander Müller. Hallo Alex.
Hallo Thorsten, grüß dich.
Hallo Alex, wir nehmen heute unter ein wenig erschwerten Bedingungen auf. Ich bin gerade erst aus Berlin zurückgekehrt, wo ich Augenzeuge der Niederlage der Rhein-Neckar-Löwen bei den Füchsen war. Wo bist du gerade?
Ja, ich habe mich dann heute Mittag im ICE nach München verabschiedet. Ich bin jetzt hier in einem Hotel am Münchner Hauptbahnhof und gehe heute Abend zum Länderspiel gegen die Niederlande als Berichterstatter, ja. Und dementsprechend mussten wir ein wenig improvisieren.
Ja, wir müssen ja für unsere Hörer sagen, wir nehmen wir immer montags auf. Der Podcast erscheint dann mittwochs. Das heißt, wir sind jetzt an dem Montag, an dem die deutsche Nationalmannschaft gegen die Niederlande spielt in München und du bist vor Ort. Du trägst die Nase jetzt gleich wieder ein bisschen hoch, wenn der Waldhof mal nicht spielt, umgibst dich mit Leuten wie Julian Nagelsmann und großer Fußball. Ne?
Pascal Groß ist auch dabei, nicht vergessen, gell?
Genau, unser Mannheimer, genau. Da siehst du jetzt nochmal, wie richtig gekickt wird, bevor es dann am Freitag wieder in der dritten Liga weitergeht. Oder wie können wir uns das vorstellen?
Genau, ich hole mir jetzt mal ein bisschen Inspiration und werde das dann damit vergleichen, wie dann der SV Waldhof am Freitag gegen Aue fußballerisch auftritt.
Genau, Alex, lass uns vielleicht mal noch kurz zurückblicken auf das letzte Waldhof-Spiel. Es ist ja irgendwie gefühlt schon Wochen und Monate her. Das war das 1:2 beim SV Sandhausen. Da war ordentlich Stimmung in der Bude am Hartwald, über 5000 Waldhöfern, gefühltes Heimspiel. Aber das Ergebnis war dann leider nicht so wie gewünscht. Die kleine Trares-Serie ist gerissen. Er war ja 3 Spiele ungeschlagen, 2 Siege geholt nach dem Trainerwechsel. Man muss dann auch noch dazu sagen, dass es ja auch davor noch ein 1:1 gegeben hat in Rostock. Das war noch unter Marco Antwerpen. Also es waren insgesamt 4 Spiele, die der Waldhof dann nicht mehr verloren hat. Und war es dann leider soweit 1:2. Und was natürlich ärgerlich war, das Tor, das Entscheidende, war aus einer klaren Abseitsposition, das Dominik Baumann da erzielt hat. Da kann man sich natürlich trefflich drüber aufregen, auch noch 2 Wochen danach, aber eigentlich war es dann doch eine verdiente Niederlage. Wir waren ja beide dort und wir waren uns eigentlich auch hinterher einig, dass dem Waldhof da doch einiges gefehlt hat, um mehr als einen Punkt oder sogar alle 3 Punkte da mitzunehmen. Also einer wäre vielleicht drin gewesen, klar. Aber im Endeffekt kann man sich nicht beschweren. Ne?
Dieses Abseitstor war ja auch völlig ungerecht. Aber das darf natürlich nicht übertünchen, dass Sandhausen unterm Strich einfach die fußballerisch bessere Mannschaft war. Die haben jetzt auch nicht gerade die Sterne vom Himmel gespielt, aber das war als Kollektiv Eingespieltheit, wie man den Ball nach vorne trägt und so. Da war da schon ein bisschen mehr Konzept zu erkennen und unterm Strich. Und der Sieg ging dann völlig in Ordnung. Wie du gesagt hast, erste Niederlage unter Trares. Bisschen bitter natürlich, dass die Serie abgerissen ist in Sandhausen, aber hat natürlich auch so ein bisschen aufgezeigt, wo so die Problemfelder noch liegen, mit denen sich der neue alte Trainer beschäftigen muss. Ja, wenn man vor allem auf das Mittelfeld guckt, da hat dann Rico Benatelli gespielt mit Julian Riekmann als Abräumer und davor Martin Kobylanski, kam jetzt nach vorne dann doch relativ wenig Impulse und das zieht sich dann schon so durch die Saison. Riekmann war noch der klar bessere von den dreien oder der beste von den dreien, hat sich dann aber dummerweise in der Schlussphase eine gelb-rote Karte auch noch abgeholt, wird also fehlen. Insgesamt, auch in der Offensive muss man sagen, wenig Durchschlagskraft, so abseits von dem Tor, das Riekmann auch selber erzielt hat. In der 26. oder 28. Minute war es, glaube ich, war der Ausgleich. War jetzt da an klaren Torchancen jetzt nicht mehr allzu viel dabei. Aber Thorsten, in der Abwehr sieht es ein bisschen besser aus, finde ich, jetzt die letzten Spiele.
Ja, würde ich dir absolut zustimmen. Es war ja vorher 2:0 auf der Anzeigetafel und auch in Sandhausen haben die Waldhöfer Abwehrspieler jetzt nicht allzu viel zugelassen. Ja, das Abseitstor, klar. Das erste Tor der Sandhäuser, unter welcher Rubrik wollen wir das fassen? Das war ein Ball, der von der Eckfahne mehr oder weniger reingeschlagen wurde und der einmal quer durch den 5-Meter-Raum ging und am langen Pfosten hat der Sandhäuser dann da eingedrückt. Ja, den Ball, das war ein bisschen, den hätte man sicher anders verteidigen können, wenn er so lang da durch den Strafraum unterwegs ist. Aber ansonsten haben sie einen guten Eindruck gemacht nach hinten. Auch, wie du gesagt hast, defensiv im Mittelfeld auf jeden Fall, das hat gepasst. Der Einsatz war da über die Außenposition, war das eigentlich relativ solide. Und ich glaube, dass sich jetzt auch Segert und Matriciani so im Zentrum ein bisschen mehr gefunden haben, dass der eine weiß, was der andere macht und was er wann vor allen Dingen macht. Also das macht schon ein bisschen Hoffnung, dass da jetzt vielleicht eine gewisse Stabilität ist. Auch die Standards haben sie relativ souverän verteidigt, würde ich sagen, was da alles so in den Strafraum geflogen ist. Und wir haben es ja angesprochen, das entscheidende Tor war dann aus einer Abseitsposition und noch abgefälscht. Also da kam dann auch einiges zusammen. Aber das macht mir auch ein bisschen Hoffnung. Und jetzt wird ja gesagt, nach diesem Spiel, nach dieser Niederlage, jetzt ist die Länderspielpause dafür da, dass man jetzt einfach nochmal die Zeit nutzt, um Abläufe reinzubringen, dass man das noch mehr verinnerlicht, was der neue Trainer möchte. Und ich hoffe mal, dass die Zeit jetzt dann auch dementsprechend genutzt wurde, weil die Tabellensituation hat sich ja nicht wesentlich verbessert. Waldhof ist, glaube ich, ein über der Abstiegszone, ne? Also jetzt können sie wieder den alten Hashtag rausholen, über dem Strich. Aber das sollte nicht der Anspruch sein mit dem Kader. Also da will man sich ja auch ein bisschen weiter nach vorne entwickeln. Und das war ja dann auch die Marschroute, die Anthony Loviso, Sportchef, ausgegeben hat nach dem Sandhausen-Spiel, dass sich einfach weiter stabilisiert werden soll, dass die Entwicklung vorangetrieben werden soll, weil die Tabellensituation bleibt halt heikel und man möchte sicher nicht in so einen Herbst reinrutschen, wo man hier ständig mit dem Rücken zur Wand steht.
Das Gute an der Länderspielpause war ja jetzt, dass sie mehr oder weniger 2 Wochen trainieren konnten. Und das hat Trares und ja auch Benjamin Sachs haben ja beide gesagt, der Co-Trainer, die haben ja beide gesagt, das ist wichtig, dass wir viel Trainingszeit jetzt mal bekommen nach dieser englischen Woche, wo es dann halt Schlag auf Schlag am Anfang ging. Ich war vergangene Woche mal da nach dem Training, habe mich mit Marcel Segert getroffen und der hat erzählt, es ging wohl ganz schön zur Sache. Also er hat gesagt, einmal wäre er vom Training nach Hause gefahren, da hätten ihm so die Knie gewackelt, dass er an der Tankstelle erstmal angehalten hat und sich eine Cola und Snickers gekauft hat. Also es wurde wohl auch wirklich ordentlich trainiert. Und da werden halt jetzt diese Automatismen eingeübt. Da wird jetzt der Trares-Fußball eingeübt und dann kann man jetzt gegen Aue vielleicht schon ein bisschen mehr davon sehen, hoffentlich mehr davon sehen, wie das dann auf dem Platz aussehen soll.
Ja, sollte man mehr davon sehen auf jeden Fall. Also 2 Wochen Trainingszeit, da sollten jetzt ein paar Abläufe vielleicht ein bisschen mehr eingespielt sein und mit zur Sache. Meinst du nicht, also dass ich da körperlich auseinandergesetzt wurde, sondern dass da auch sehr intensiv trainiert wurde, das Ganze, ne?
Genau, es gab halt Doppeleinheiten, 10 Uhr und 14 oder 15 Uhr und teilweise gingen diese Einheiten, also dieser bei dem einen Training, wo ich dabei war, wo ich dann auf Marcel Segert gewartet habe, da ging es dann fast in Richtung 2 Stunden, die eine Einheit. Also das zeigt, da wird intensiv gearbeitet. Ja, also das ist jetzt, die Zeit wird optimal ausgenutzt, will ich es mal so nennen.
Ja, dann gucken wir mal am Freitag, was dabei rausgekommen ist. Und bis dahin vertreiben wir uns jetzt erstmal die Zeit mit unserer Lieblingsrubrik, den 3 Fragezeichen. Und da würde ich sagen, beginnen wir doch mit dem Top der Woche. Ja, ich glaube, das lässt sich relativ kurz fassen. Wir hatten es ja vorhin schon angesprochen. Also mein Top der Woche oder der vergangenen 2 Wochen war auf jeden Fall die Unterstützung der Waldhof-Fans in Sandhausen. Über 5000 Mannheimer sind da mitgekommen. Teilweise sind sie mit dem Rad gefahren, haben in Schwetzingen dann nochmal Station gemacht von Rheinau über Schwetzingen nach Sandhausen. Nicht nur der Gästeblock war voll, sondern auch auf den Sitzplätzen waren in der Hauptsache Mannheimer. Also da war eine tolle Unterstützung. Wie gesagt, schade, dass sich das nicht so auf das Spiel ausgewirkt hat, dass das nicht so getragen hat, wie man es vielleicht gehofft hat. Für einige war das ein bisschen enttäuschend dann, weil der Auftritt eher so ein bisschen mau war. Aber da hat man wieder gesehen, was für eine Power einfach die Waldhof-Anhänger da mitbringen können. Und das wird am Freitag, glaube ich, beim Flutlichtspiel dann auch nicht anders sein.
So ist das. Ich finde 5000 auswärts, das muss man ja sagen, sehr Bundesliga-reif. Muss man natürlich ein bisschen abziehen, dass es ja 25 Kilometer von Mannheim nur entfernt ist. Aber insgesamt ist es sehr, sehr lobenswert, mit so vielen Leuten auswärts dabei zu sein. Schade, dass es sich nicht so richtig am Platz wiedergespiegelt hat.
Ja, kommen wir zu unserem Flop der Woche.
Es ist ja ein stetes Ärgernis, kann man sagen, die Plätze für die Rollstuhlfahrer im Karl-Benz-Stadion. Wir erinnern uns, es war ja jahrelang so, dass sie da am Spielfeldrand praktisch saßen, sagen wir 20 Meter entfernt von der Waldhofbank, was, glaube ich, vom DFB auch nur per Ausnahmegenehmigung sowieso erlaubt war, dass die im Innenraum saßen. Aber da kann man sich ja vorstellen, da ist kein Dach drüber. Und im August waren da 40 Grad unten in dem Kessel, hat man einen Hitzeschlag bekommen und ab Oktober sitzt man halt da im Regen. Diese Situation wurde jetzt verändert, indem diese Plätze für die Rollstuhlfahrer praktisch auf die Haupttribüne relativ weit unten verlegt worden sind. Und jetzt sitzen sie halt im Trockenen, aber sie sehen nichts mehr, Thorsten.
Mir ist es erstmal aufgefallen, wie der Trainingsauftakt war. Da war die Situation, glaube ich schon, wir waren ja da unten. Und dann habe ich gedacht, sind das jetzt die neuen Plätze oder was ist da vorgesehen? Hab mir da aber jetzt gar nichts groß weiter gedacht. Es wurde dann erst beim ersten Heimspiel tatsächlich sichtbar, dass die Waldhof-Fans mit Handicap, dass die jetzt da so weit hinten dran sitzen, praktisch hinter der Waldhof-Bank. Betroffene haben dann auch gesagt, man sieht jetzt ungefähr 60% des Platzes. Es wird ja aus gutem Grund auf der Haupttribüne, werden die Plätze in den unteren Reihen erst gar nicht verkauft, weil du da halt die Sichtbeschränkung hast durch die Bänke von Gastmannschaft und von der Heimmannschaft. Also da kannst du ja nicht durchgucken, sondern da wird nichts verkauft. Erst ab einer gewissen Höhe siehst du dann wieder den ganzen Platz und da unten rechts rein haben sie jetzt die Plätze da reingezwängt. Dann auch noch Gitter drum und eine Plexiglasscheibe, damit da kein Ball reinfliegt. Aber das hat dann natürlich zur Auswirkung. Du hast vorhin angesprochen, die Sommer in der Kurpfalz sind öfter mal schon recht knackig warm, dass du da wie in so einem kleinen Bootstall da drin hockst. Ja, das ist dann wirklich sehr unangenehm zur Sichtbehinderung an sich. Ja, das hat jetzt doch schon für ein bisschen Unmut gesorgt. Also mir kommt die Situation vor, wie wenn man die jetzt so ein bisschen verschlimmbessert hätte. Offener Brief, du hast vorhin angesprochen, da wurde auch darum gebeten, dass sich die Verantwortlichen von Stadt, von Verein, Polizei ist da wohl auch mit im Boot gewesen, die da noch eine gewisse Mitsprache hat, auch wegen den Gästefans und was da alles noch so hinten dran hängt, dass die sich das mal am Freitag vor Ort anschauen sollen, wie die Situation ist, um mal einen Eindruck zu kriegen. Da wurde wieder geplant, aber dass sich da mal dann jemand tatsächlich hinsetzt und guckt, wie ist die Situation, das ist, glaube ich, vergessen worden. Und das ist bei so einer Entscheidung dann natürlich schade und unnötig, weil das hätte man dann auch vorher mit allen Beteiligten irgendwie vernünftig ansprechen können, um die Situation für alle sinnvoll lösen zu können.
Bin ich ganz bei dir. Da muss auf jeden Fall eine Lösung her. Ich hätte ehrlich gesagt auch keine konkrete Idee, wie man das Problem lösen könnte, aber es muss halt irgendwie angegangen werden, damit es auch für die Fans ein schönes Stadionerlebnis sein kann. Gut, kommen wir zum Kuriosum der Woche. Ja, Thorsten, es ist ja so, ab und zu in den unteren Fußball-Amateurklassen, manchmal erreicht man irgendwie den Pressesprecher von Verein XYZ nicht und dann steht dann in seltenen Fällen bei uns in der Zeitung, von diesem Spiel erreichte uns nur das Ergebnis. Jetzt hat der SV Waldhof vergangenen Donnerstag ein Testspiel bei der SV Elversberg, Zweitligist, absolviert, wo wir bilanzieren müssen, von diesem Spiel erreichte uns noch nicht einmal das Ergebnis.
Ja, das war also absolut kurios und fällt auch tatsächlich in diese Kategorie. Man muss dazu sagen, der Wunsch für diese Geheimhaltungsstufe kam tatsächlich von Elversberg. Wir waren ja ein bisschen mit den Waldhof-Verantwortlichen in Kontakt. Da hieß es zuerst, ja, man kann bestimmt mitfahren, wie das bei anderen Spielen auch ist. Und auch wenn das unter Ausschluss der Öffentlichkeit ist, ist es ja dann meistens so, dass man halt nicht will, dass irgendwelche Fans mitkommen und da Lager aufeinandertreffen, die man vielleicht bei so einem Testspiel dann doch nicht möchte und dass die Polizei da erst gar keine Arbeit hat und so weiter und so fort. Das ist ja alles nachvollziehbar. Aber das ist eigentlich sonst nie ein Problem gewesen. Auch der letzte Test zum Beispiel in Freiburg im Winter beim SC 2, als da das Testspiel war. War nie ein Problem, dass man da mitgeht und einfach zugucken kann und ein bisschen schaut, ja. Und Elversberg wollte das partout nicht. Also es wurde dann abgesagt sozusagen, dass man überhaupt mitkommt. Das Zweite, was dann abgesagt wurde, war, dass man jemand vom Waldhof hinterher anruft und fragt, wie habt ihr gespielt, wie ist es ausgegangen, wer hat die Tore gemacht. Selbst diese Basisinformationen waren unter diese Geheimhaltungsstufe gefallen und da fragt man sich dann schon, wo dann da der Sinn ist. Wir haben so ein bisschen gewitzelt im letzten Newsletter, dass vielleicht, also man hätte es nachvollziehen können, wenn die Saarländer ihr Rezept für die Lioner Fleischwurst, ja, das ja ein Kultessen ist, wenn sie das geheim halten wollten, oder ob sie jetzt hier den Durchmarsch in die Champions League planen und keiner sehen sollte, wer da jetzt alles schon auf dem Platz dafür steht oder was auch immer, ja, also nicht nachvollziehbar. Oder hast du da irgendwie eine bessere Erklärung dafür oder Verständnis?
Ich finde es halt auch kolossal albern. Ich muss halt sagen, es ist nicht nur das Kuriosum der Woche, sondern eigentlich auch die Albernheit der Woche. Mal ganz grundsätzlich, wenn man jetzt schon bei so Testspielen anfängt, dass man da die Öffentlichkeit komplett raushaben will, dann weiß ich nicht, ob das jetzt mal ganz ernsthaft gesprochen, ob das so vom Grundsatz her der richtige Weg ist, den die Vereine beschreiten sollten, weil dafür hat dann, glaube ich, am Ende keiner mehr Verständnis. Also ich habe zumindest kein Verständnis dafür, du hast kein Verständnis dafür und ich glaube, vielen anderen Fans geht es da nicht anders.
Dann haben wir diese Rubrik sozusagen abgeschlossen und am Freitag dürfen dann wieder alle ins Stadion. Es kommt Erzgebirge Aue zum Flutlichtspiel, anpfiffen 19 Uhr im Karl-Benz-Stadion. Das war das letzte Spiel der vergangenen Saison. Da ging es am Pfingstwochenende um nichts mehr. Aber da hat man auch schon gesehen, dass Aue eine gute Truppe hat, die wenig Chancen braucht. Der Waldhof hat da verloren, aber jetzt sieht es ein bisschen anders aus. Ich glaube, die Chancen könnten tatsächlich so ein bisschen Richtung Waldhof gehen. Oder wie siehst du die Partie am Freitag? Die Sachsen haben ja gut angefangen, die Saison, aber zuletzt dann doch ein bisschen nachgelassen.
Genau, also am Anfang waren sie richtig oben dabei. Jetzt zuletzt zeigte der Trend eher nach unten. Haben gegen Rostock, die ja zu dem Zeitpunkt letzter waren, ein ganz anständiges Heimspiel gemacht, aber 2-1 verloren. Das tut dann natürlich doppelt und dreifach weh. Und klar, ich meine, zu Hause ist das ein Gegner. Das ist eine gute, stabile Drittligamannschaft. Pavel Dotschev als Trainer, so ein alter Fuchs, der wirklich weiß, wie Dritte Liga funktioniert, wie man da Spiele gewinnt und Punkte holt. Aber in der Situation von Waldhof ist es eigentlich ein Duell auf Augenhöhe. Und wenn man 10.000 Fans im Rücken hat, da sollte man da was holen, glaube ich. Weil danach steht ja dann direkt wieder die nächste englische Woche an. Dann geht es dienstags nach Dortmund. Und am Sonntag drauf kommt abends Wien Wiesbaden, Zweitliga-Absteiger. Einfacher wird es nicht und wir haben jetzt eben angesprochen, dass sie auf dem letzten Nicht-Abstiegsplatz liegen und ja, wenn man dann wieder da unter diesen Strich rutscht, das ist auch für den Kopf dann wahrscheinlich nicht so besonders angenehm.
Ja, und wir hatten es auch eben schon angesprochen, Aue hat eine unheimliche Offensivqualität, da sind Namen wie Bär, wie Taschik, wie Stefaniak auf dem Spielberichtsbogen, die dir immer wehtun können, auch mit wenig Gelegenheiten. Da wird es darauf ankommen, dass der Waldhof seine Abwehr, die sich ja zuletzt ein bisschen stabilisiert hat, tatsächlich wieder so auf den Platz kriegt wie zuletzt. Du hast es angesprochen, dann geht's nach Dortmund. Die haben zuletzt mal gegen Dresden gewonnen. Ja, also da weiß man auch gleich, in welche Richtung es geht. Und auch Wien Wiesbaden ist die Mannschaft, die aus der zweiten Liga abgestiegen ist, die sich aber jetzt in der dritten Liga wieder schnell zurechtgefunden hat, im Gegensatz zu Rostock zum Beispiel, weil die einfach wissen, wie dritte Liga funktioniert, weil die einfach einen Kader haben, der einfach Drittliga-fußballgerecht aufgestellt ist. Da geht es ums Körperliche, da geht es um die Physis, da geht es um Standards. Und das wissen die Wiener seit Jahren, da geht es auf und ab zwischen zweiter und dritter Liga, aber die wissen ganz genau, was in der dritten Liga gefragt ist und ich glaube, die Aufgaben, die nach dem Aue-Spiel auf dem Plan stehen, die sind tatsächlich ein bisschen herausfordernder als Aue, obwohl ich da Aue gar nicht abwerten möchte, aber im Vergleich ist Aue vielleicht tatsächlich noch die einfachste Aufgabe von diesem Dreierpack, das wieder ansteht. Aber zuletzt hat der Waldhof gezeigt, dass er in der englischen Woche ja durchaus auch punkten kann.
Ja, die Frage wird sein, wie ist der Waldhof personell aufgestellt in dem Spiel? Weil Kriegmann fehlt ja, haben wir eben schon erwähnt, fehlt ja jetzt gelb-rot gesperrt. Und der reißt natürlich jetzt schon eine Lücke im Mittelfeld, weil er ist halt als Abräumer zuletzt jetzt in der Form gewesen, wo man sagen muss, er ist eher unverzichtbar. Aber als Vorbereiter auch nach vorne hat er jetzt ein paar Akzente setzen können. Thalhammer war jetzt in Sandhausen verletzt, Adduktorenzerrung. Vergangene Woche war er noch nicht im Training. Man muss dann halt abwarten, wie das jetzt diese Woche ist. Der wäre eigentlich der 1-zu-1-Ersatz, weil ich glaube nicht, dass so jemand wie Adrian Fein mit Benatelli, das ist mir so eine Doppel-6, die ist mir ein bisschen zu spielerisch geprägt. Also da brauchst du schon einen mit Zweikampfqualitäten und dann eine Spielentwicklung nach vorne. Da muss schon die Mischung ein bisschen stimmen. Und da darf man mal gespannt sein, wenn jetzt auch Thalhammer nicht fit wird für Aue, haben sie da wahrscheinlich schon ein Problem.
Und es wäre schade, weil am Freitagabend ist noch ein ganz besonderes Spiel, wo sich einer ganz besonders über einen Sieg freuen würde. Du hast es vorhin kurz angesprochen, du hast dich letzte Woche mit Marcel Seger, dem Waldhof-Kapitän, Abwehrchef, unterhalten. Für den ist es ein ganz besonderes Spiel, das 300. Pflichtspiel im Waldhof-Trikot. Und ja, der wird sich bestimmt ganz besonders wünschen, dass die 3 Punkte am Freitag dann hier bleiben in Mannheim.
Ja, hat er gesagt. Er freut sich natürlich über diese Marke. Die ist wirklich, muss man sagen, sehr besonders. Auf Auer Seite gibt es ja Martin Mennel, der Torhüter. Der ist ja auch schon sehr, sehr lange beim Verein. Aber ansonsten ist das wirklich eine Rarität geworden. Von der ersten bis zur dritten Liga, dass Profis gibt, die so lange bei einem Verein spielen. Wir wissen ja alle, er ist Herz und Seele des SV Waldhof auf dem Platz. Ist jetzt 30 Jahre alt. Und er hat im Gespräch auch nochmal angedeutet, dass er erst natürlich seine Spielerkarriere gerne am Alten Weg beenden will und zweitens sich auch durchaus vorstellen kann, dass er danach eine Funktion im Verein übernehmen wird nach der Karriere, nach der aktiven Karriere. Und ich denke auch, die Chance muss der SV Waldhof nutzen, weil so eine Figur, so ein Publikumsliebling, den muss man an den Verein binden. Hast du eigentlich, wenn man 300 Spiele so zurückblickt mit Marcel Segert, was war eigentlich so dein Highlight-Spiel mit ihm?
Mein Highlight-Spiel? Da müsste ich jetzt ein bisschen länger drüber nachdenken, aber was mir sofort einfällt, ist, glaube ich, auch ein Spiel, das für ihn so ein bisschen, ja, Knackpunkt war es keiner, aber ein Tiefpunkt war das Relegationsspiel beim SV Meppen. War das schon der dritte Anlauf? Nee, der dritte Anlauf war Uerdingen, der zweite, genau. Das ging ja ins Elfmeterschießen in Meppen und da war auch Marcel einer derjenigen, der einen Elfmeter verschossen hat. Das hat ihm, glaube ich, ganz, ganz besonders wehgetan. Er ist ja dann auch danach nach Sandhausen gewechselt, wenn ich mich recht erinnere, ne?
Genau, ist so. Aber deine Laune hat sich ja, glaube ich, dem schlechten Herbstwetter so ein bisschen angepasst. Ich frage dich nach den Höhepunkten aus deiner Karriere und du fängst mit dem Tiefpunkt an.
Ich sage, da hätte ich ein bisschen jetzt länger überlegen müssen, aber das ist mir immer noch in, also da hat mir nicht nur er so brutal leid getan, ja, also wenn du das als Berichterstatter, das musst du ja auch miterleben, das ist ja, sind ja Dinge, die willst du auch gar nicht erleben, wenn die da dreimal in der Relegation scheitern und er auch da noch einen Elfmeter verschießt, also wir begleiten ihn jetzt ja auch schon ein paar Jahre und das ist mir auch so ein bisschen tatsächlich stecken geblieben, hat jetzt nichts mit dem Herbstwetter zu tun, aber das sind so prägende Momente. Ich glaube, der Aufstieg dann natürlich war wieder dann ein Spiel, das das alles ein bisschen gut gemacht hat. Oder ist dir da noch was in Erinnerung oder im Gespräch mit ihm vielleicht, was sein Highlight war mit dem Waldhof?
Natürlich, den Aufstieg hat er auch an erster Stelle dann am Ende genannt. Muss man natürlich auch, das war ja, wenn man dann zurückdenkt, 2019 Ostern, wieder die Stadt dann auch Kopf stand nach 16 Jahren in den Niederungen. Das war wirklich auch der wichtigste Erfolg, wobei man ja nicht weiß, vielleicht steigt er irgendwann mit dem Waldhof nochmal in die zweite Liga auf. Wäre das bestimmt fast mindestens genauso gut. Und natürlich dieses, also muss man wirklich sagen, legendäre DFB-Pokal-Match gegen Eintracht Frankfurt 2-0 gewonnen. Das war ein Festtag, das war ein Erlebnis. Und das muss man sagen, das war wahrscheinlich so überhaupt eines der Highlights der jüngeren Vereinsgeschichte überhaupt, neben dem Aufstieg, wenn man so in die letzten Jahre zurückblickt. Also so einen Gegner von dem Kaliber mal geschlagen zu haben, ausverkauftes Haus, ja, da war er dabei und das hat er auch genannt, dass diese beiden Erlebnisse standen bei ihm ganz weit oben.
Ja, und dann wünschen wir ihm natürlich jetzt, dass am Freitag ein weiteres Erlebnis dazukommt und bei seinem 300. Spiel für den Waldhof ein Sieg rausspringt. Wie ist dein Tipp für Freitag?
Ich tippe auf ein 3-1 für Waldhof.
Ein 3-1, sehr optimistisch.
Ich tippe 3-1.
Ich würde beim 1-1 bleiben. Bin da ein bisschen skeptisch, aber du hast ja angesprochen.
Du hast Aue jetzt eben die ganze Zeit schwach geredet, um jetzt 1-1 zu tippen.
Genau, weil das ist Herbst und du hast gesagt, ich bin im Herbstblues und da bleibe ich jetzt auch in dem Modus, ja. 1-1 und dann schreiben wir verlorene Punkte und ja, wenn schon Trauer, dann richtig. Naja, warten wir es ab bis Freitag. Das war's dann auch schon mit der heutigen Folge und wir freuen uns wie immer auf euer Feedback und weitere Ideen. Schreibt uns am besten an podcast@mannheimer-morgen.de. Und folgt uns auf Facebook und Instagram. Lasst uns ein Abo da, damit ihr auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Der Mannheimer Morgen bietet übrigens auch noch einige andere äußerst hörenswerte Podcasts an. Der Adlercheck mit unseren Kollegen Christian Rotter und Philipp Köhl, Mensch Mannheim, den Klimapodcast 68 Grad, unseren tollen Nachrufe-Podcast Weiterleben, der kürzlich mit dem Theodor-Wolf-Preis ausgezeichnet wurde. Und bald ist auch wieder unser Crime-Podcast Verbrechen im Quadrat am Start. Hört mal rein, wir melden uns wieder dann am 30. Oktober nach dem Spiel gegen WN Wiesbaden. Bis dahin eine gute Zeit, macht's gut, bleibt gesund, euer Thorsten Hof.
Alles Gute von Alex Müller.
Ein Podcast des Mannheimer Morgen.